Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Mein Name ist Kerstin Holst. An dieser Stelle darf ich heute alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode von Frisch serviert begrüßen. Mittlerweile ist es ja schöne Tradition, dass wir nach einer WIN-Konferenz in diesem Podcast noch einmal einen Rückblick auf die Konferenz geben und allen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was sie dann verpasst haben. Aber wir wollen natürlich auch neue Aspekte zu ausgewählten Themen heute hiermit aufnehmen. Wir, das sind zunächst einmal Eva Greil und Susanne van der Ham als Co-Leader von WIN Germany und deshalb auch schon Stammgäste in dieser Reihe. Eva ist Geschäftsführerin beim Institut Finanzen und Steuern, kurz IFST. Sie ist Mitinitiatorin der Tax Pioneers und als WIN Germany Leiterin mit Susanne sozusagen Gastgeber der diesjährigen WIN-Konferenz. Dieses Mal unter dem Motto Tax in Action. Und Susanne van der Ham ist Partnerin bei PwC in Düsseldorf. Sie ist Client and Markets Lead bei PwC und Expertin für Verrechnungspreise. Die weiteren Gäste in unserer Runde stelle ich gerne im Laufe des Podcasts dann noch vor. Vielleicht erst einmal, Susanne und Eva, die Frage an euch, denn eure Eindrücke sind noch frisch, halt frisch serviert. Wie war denn die Konferenz? Noch nicht mal einen Monat her. Was waren eure Highlights? Welche Themen standen auf der Tagesordnung? Vielleicht mögt ihr mal erst mal einen kleinen Überblick geben.
Ja, absolut. Und herzlich willkommen von meiner Seite. Die Konferenz, du hattest es ja schon gesagt, Kerstin, die stand unter dem Titel Tax in Action. Und der Grund dafür war, dass derzeit einfach unglaublich viel in der Steuerwelt in Bewegung ist, also in Action ist. Und das haben wir auch versucht, in unserem Programm zu reflektieren. Wir haben wie immer wieder gestartet mit einer Keynote. Die Keynote hat dieses Jahr Eva Wiese gehalten von Mercedes-Benz. Und die hat uns das Thema AI nahegebracht und wie man dafür sorgt, dass man AI in den Funktionen und Geschäftsprozessen eines Unternehmens verankert und hat uns da unglaublich inspiriert. Fand ich auch wieder eine ganz, ganz tolle Keynote-Speech und die hat auch einen sehr schönen Eingang in die Konferenz geliefert. Fachlich haben wir dann wieder mit einem steuerpolitischen Panel gestartet und wie kann es anders sein? Das stand natürlich voll im Lichte der US-Steuerpolitik und wir hatten da sehr spannende Diskussionen. Im Anschluss hatten wir wieder verschiedene Workshop-Runden und da haben wir wie jedes Jahr ein ganzes Portfolio von Themen, die wir in 8 Workshop-Runden auch abbilden. Und neben den Klassikern wie Pillar 2 und Umsatzsteuer, die wir auch dieses Jahr wieder dabei hatten, lag der Schwerpunkt unter anderem auf digitale Geschäftsmodellen, AI in der Steuerfunktion. Wir haben auch das Betriebsstätten-Thema dem Grunde und der Höhe nach beleuchtet und die Grenzen der Mitwirkungspflichten, die auch auf der Agenda standen. Und, aber neben der fachlichen Agenda hatten wir auch viele andere Highlights und die Eva wird die jetzt für uns vorstellen.
Ja, vielen Dank. Genau, dieses Jahr hatten wir zum zweiten Mal unsere WIN-Poster-Session. Man muss sich also vorstellen, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen dort ihre aktuellen Dissertationsthemen präsentieren, im Gegensatz zum letzten Jahr auch mit einem Poster-Session-Pitch im großen Veranstaltungsraum. Und es gab auch diesmal einen Poster-Session-Award, den wir freundlicherweise vom Beck-Verlag zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es gab Fachbücher. Und die Gewinnerin der Poster-Session, also diejenige, für die die meisten abgestimmt haben, fährt auch dieses Jahr zur IFA-Jahrestagung in Deutschland.
Das im schönen Düsseldorf,
kleine, wenn ich das kleine, hinzufügen darf. Kleine Unterschied, ne? Im schönen Düsseldorf. Gewonnen hat, wem das interessiert, das ist Nicole Mohr. Und zwar hat die zum Thema Entstrickungsbesteuerung bei Umwandlungsfällen 4G Absatz 1 Satz 7 ESTG promoviert, beziehungsweise ist dabei zu promovieren. Und ihr Poster hat sozusagen die meisten Stimmen akquirieren können. Wir wären natürlich nicht WIN, wenn wir uns nicht krass aufs Netzwerk natürlich auch fokussieren. Und das kam auch nicht zu kurz. Wir haben schöne lange Pausen gehabt, die den Vorteil hatten, nicht nur sich körperlich zu verpflegen, sondern auch zu ertüchtigen. Es gab wie immer zu Beginn der Konferenz ein Sportprogramm mit WIN Moves. Und in der Pause, liebe Kerstin, ich glaube, da hast du auch teilgenommen beim WIN Walk and Talk, wo eben, ja, es einen Austausch gab zwischen sowohl fachlichen, aber auch als persönlichen Inspiration. Und so hat unser Programm, glaube ich, mit den fachlichen und auch mit dem nicht fachlichen Teil Netzwerken einen schönen Rundum ja, Abschluss gefunden. Und wenn du sagst Highlight, am Anfang haben Susanne und ich noch ein bisschen interaktiv abgefragt und ich glaube, wir waren beide verwundert, dass viele, viele Damen zum allerersten Mal auf der Konferenz waren. Unser erster Eindruck wäre gewesen, sind eigentlich eher Wiederholungstäterinnen und Täter, aber es waren viele zum ersten Mal da.
Ja, umso besser. Und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder.
Hoffentlich.
Du hast schon gesagt, Walk and Talk, da habe ich tatsächlich mitgemacht in der Mittagspause. Es fühlte sich gar nicht so wie Arbeiten an, weil man an der frischen Luft eben sich über fachliche Themen ausgetauscht hatte. Und ich hatte in der Mittagspause das Thema Einsatz von KI gewählt, wohl wissend, dass ich am Nachmittag die Session besuchen durfte, zu der ich hier Lea Röberkamp ganz herzlich am Mikro begrüßen darf. Lea, du bist Head of Tax bei Lucanet, einem Softwareanbieter für Finanzwesen und Controlling. Und ein zentraler Aspekt deiner Arbeit ist die Digitalisierung und Automatisierung steuerlicher Prozesse. Damit warst du bestens als Moderatorin für die Session AI in der Tax Compliance, Smart Use Cases statt manueller Workloads gesetzt. Und die Eröffnung eurer Session war ungewöhnlich. Also die Neugier wurde auf alle Fälle geweckt bei mir. Wie war denn die Eröffnung? Was steckte dahinter? Und wie hat dann der Rest des Publikums reagiert?
Das Thema KI beschäftigt uns schon eine Weile und ist ja doch noch immer hochaktuell und recht frisch. Und ich glaube, wenn man so aufs letzte Jahr guckt, 2025, dann war KI und KI-Diskussionen und Panels oft von viel Vision geprägt. Und diese Vision ist wahnsinnig wichtig. Und diese Vision ist aber, wird wichtiger, gerade im Jahr 2026 überzuleiten in Realität und Use Cases. Denn aus meiner Sicht fangen wir an, in 2026 aktiv unseren Workload an die KI zu delegieren, quasi teilautonome Coworker. Und genau deshalb habe ich diese Vision gewählt, um mit einzuleiten, die Vision 2030. Warum? Um genau diese Brücke zu schlagen von der Vision zur gelebten Realität und zu bereits implementierten Agentic Workflows, die wir gemeinsam mit dem Panel und mit unseren beiden Use Case Teams vorstellen durften. Der Einstieg war eine Vision mit KI Voice 2030. Die Idee war, die KI meldet sich mit einer Stimme zur steuerlichen Anomalie, schlägt Handlungsoptionen vor. Das kann sein eine Eingangsrechnung, die einkommt und ja, eine Verrechnungspreisrechnung enthält und dementsprechend dann vorschlägt, eine Anomalie erkennt und Optionen vorschlägt zur Korrektur und um Entscheidung bittet. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr realistischer Zielhorizont und verbindet perfekt die zwei Pionierarbeiten aus der Praxis, die wir in dem Panel erleben durften. Und das war unter anderem E.ON und PwC, die Use Cases vorgestellt haben zur KI-gestützten Rechnungseingangsprüfung und No-Touch-API. Das Ganze beinhaltete iterativ verschiedene fachspezifische Agenten, die in den Rechnungseingangsprüfungsprozess implementiert worden sind, wie zum Beispiel ein Invoice-Type, Evaluator oder ein Line-Item-Analyst. Und das Spannende an dem Use Case war großes Volumen an Rechnungen und insbesondere auch die hohe Genauigkeit, die letztendlich bereits durch die Agentic-Workflows sichergestellt werden konnte. Und der zweite Use Case, der dann so ein bisschen sich in die Vision auch mit einbettet, ist, ich hatte Bezug genommen auf eine Verrechnungspreis Year-End-True-Up-Rechnung, ist die TP-Dokumentation. Und da durften wir mit Vonovia und KPMG einen ganz tollen Use Case zur KI-gestützten Transfer-Pricing-Dokumentation vorgestellt bekommen. Da ging es insbesondere um, dass verschiedene schrittspezifische Agenten zum Beispiel Datenaufbereitung aus sehr diversen heterogenen Datenquellen letztendlich mittels eines Transformationsagenten in Local- und Master-Files gegossen wurde.
Ich fand beide Use Cases total spannend, weil ich finde, es hilft immer total, wenn man so konkrete Einblicke sieht, wenn man auch hört, wie die Kollegen sich da durchgekämpft haben, womit die gestruggelt haben. Was allerdings bei euch beide Use Cases gezeigt haben, die KI kann zwar Prozesse übernehmen, aber der Mensch bleibt natürlich im Loop. Das ist auch bei den Projekten, die wir hier bei uns machen, genauso. Was war denn zu der Frage die Kernaussage eures Panels und gibt es da auch so persönliche Grenzen, die du als Head of ziehen würdest?
Das Panel hat sehr klar gemacht, und das war das Spannende an eigentlich sehr unterschiedlichen Use Cases von ihrer Fachlichkeit her, dass doch dann beim Thema Human in the Loop eigentlich sehr ähnliche Ansätze gewählt worden sind. Und zwar war die Kernaussage, es gibt keinen Entweder-Oder, sondern es gibt nur KI und Mensch, die Hand in Hand arbeiten. Und was dabei natürlich wichtig ist, dass es eine menschliche Letztverantwortung gibt. Also das Thema Kontrolle und Review, schrittweise iterative Implementierung, schrittweise mehr zunehmende Autonomie auch für die einzelnen Agenten stand in beiden Use Cases im Vordergrund. Die vollständige KI-Buchung zum Beispiel bei der Rechnungseingangsprüfung erst dann, wenn letztendlich auch die Qualität nachweisbar ist durch die Agentic Workflows, die dahinter dahinter liegen. Und ganz konkret, wenn ich jetzt nochmal auf den zweiten Use Case eingehe, Vonovia KPMG, Human in the Loop, war da eigentlich fest von vornherein in das Architekturdesign eingebaut. Also es wurde nicht nachträglich ergänzt, sondern es ist Teil der Planung und des Prozesses. Ich hatte es erwähnt, für mich persönlich ist gerade jetzt im Jahr 2026 KI eigentlich nicht mehr Werkzeug oder Tool, sondern für mich ist KI mittlerweile ein echter Coworker. Und woran mache ich das fest? Also wir nutzen es bei mir im kleinen Team, weniger in groß aufgesetzten Workflows aktuell. Aber wir nutzen viel Claude und unter anderem auch Claude Cowork, wo wir vordefinierte Agenten im Hintergrund laufen lassen und eigentlich ein aktives Teammitglied dadurch gewinnen, was insbesondere operative Tätigkeiten für uns übernimmt und auch da wieder aber die menschliche Letztverantwortung ganz klar im Vordergrund steht, weil obwohl die Qualität des Outputs der KI und der Agenten letztendlich immer besser wird, merkt man doch, man braucht auch wieder mehrere Iterationen und Review-Schleifen, um dann wirklich ein qualitätsgesichertes und hochwertiges Ergebnis letztendlich da zu haben. Und deshalb ist mein Blick darauf, dass letztendlich das Vertrauen in die KI systematisch aufgebaut werden muss. Ich glaube, dass wir eine große Disruption auch in diesem Jahr noch erleben werden, wie schnell sich die Qualität auch in steuerfachlicher Hinsicht verbessern wird mit Sprachmodellen, aber eben auch in wirklich Prozessen in Agentic Workflows. Und das Ganze muss aber natürlich laufend getestet, validiert und auch eben dokumentiert werden.
Ich habe mir die Session auch angehört und fand die sehr spannend, Lea. Ich kann auch berichten, dass die Text Compliance Management System und auch Revisionssicherheit ja bei euch adressiert wurden. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ihr da herausgearbeitet habt und vielleicht auch, was für einen wichtigen Aspekt du für deine Praxis auch mitgenommen hast.
Ja, absolut. Thema Nachvollziehbarkeit ist für mich ein ganz zentrales Designprinzip eigentlich. Bereits, wenn wir uns über Agentic Workflows unterhalten, und das kam auch sehr gut in beiden Use Cases wieder sehr vergleichbar raus. Nachvollziehbarkeit auch zentral von Anfang an. Das bedeutet das konkret, wir brauchen bewusste Audit Trails, die in solche Workflows implementiert werden. Und es muss eben eine lückenlose Dokumentation von Prompts, aber auch von Anpassungen und letztendlich auch des steuerlich so wichtigen Vier-Augen-Prinzips sichergestellt sein. Und das kann man runterbrechen. In den Use Cases wurde davon gesprochen, dass natürlich insbesondere bei der Dokumentation ein Art-Track-Change-Modus auch in Agentic Workflows sichergestellt werden muss zur Nachvollziehbarkeit. Genauso ist es eben wichtig, diese Transparenz auch direkt in Prozesse wie prozessbasierte Dokumentation wie ein Text-Compliance-Management-System zu integrieren. Und das war sehr, sehr spannend. Da waren sich auch beide Panels sehr einig, dass das sehr früh mitgedacht werden muss. Und ich denke, das sind auch noch Themen, die auch in diesem Jahr nochmal in vielen Unternehmen, die eben solche Agentic Workflows im Steuerbereich implementieren, jetzt zur Diskussion kommen werden. Weil natürlich eine frühe Text-Compliance-Management-Anbindung in ein Text-Compliance-Management, eine frühe Abstimmung vielleicht sogar auch mit der BP, das klang an der einen oder anderen Stelle an, dass das geplant ist, sicherlich sehr wichtig sind, um letztendlich auch für die Zukunft sicher zu sein. Und ich glaube, da ist ein kollaborativer Ansatz, kein Wettlauf gegeneinander von den verschiedenen involvierten Parteien sehr, sehr hilfreich.
Die Use Cases waren ja schon inhaltlich sehr unterschiedlich, aber ich denke mal, man kann trotzdem aus den Erfahrungen von beiden Use Cases was lernen. Lessons learned ist ja immer ganz wertvoll bei allem, was man so tut. Gab es denn so ein Thema, das alle Teams auf dem Weg dahin, wo sie jetzt stehen, in ihren beiden Use Cases unterschätzt haben? Und hast du eventuell vergleichbare Erfahrungen bei deinen ganzen Projekten gemacht?
Also die zentrale Erkenntnis war eigentlich ein schöner Satz, der rauskam aus dem Panel, war: KI ist kein Zauberstab. Und das klingt banal, und das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz. Was dahinter steckt, ist natürlich der Punkt, dass die KI-Grenzen auch frühzeitig kommuniziert werden müssen und etwaige Risiken, die auch damit einhergehen. Was zusätzlich genannt wurde, war noch Thema Datenqualität. Ne, das ist natürlich die Grundlage auch für richtige und gute Ergebnisse der KI. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich nehme wahr, dass die Grenzen eigentlich immer mehr aufweichen, weil die KI, wie ich angedeutet hatte, aus meiner Sicht immer besser wird und auch fachlich besser wird und natürlich mit der entsprechenden Datenqualität, die sie im Hintergrund hat, natürlich auch einen besseren Kontext hat und damit auch zielgenauere Ergebnisse liefern kann. Und dementsprechend ist es, glaube ich, für mich auch ein wichtiges Thema, was damit einhergeht, ist Fehlerkultur und Risikomanagement. Ich glaube, das sind Themen, die wir in Zukunft noch viel, viel mehr diskutieren müssen, gerade wenn man sich auf zunehmend teilautonome agentische Workflows weiterentwickelt.
Thema Zukunft hast du jetzt schon angesprochen. Wenn wir mal in die Zukunft blicken, also in 2 Jahren, wie entwickeln sich die Use Cases? Das war ja auch ein Thema oder eine Frage, die du adressiert hast. Jetzt mal, ja, on the long run, wie sieht das aus? Was wurde denn da so ein bisschen mal prophezeit? Also was sind die Antworten daran? Was hätte dich daran jetzt oder was überrascht dich daran? Und wo sagst du auch, das ist ein guter Ansatz?
Die Frage, wo stehen agentische Workflows, wo stehen KI-Use-Cases in 2 Jahren, kann heute, denke ich, niemand beantworten. Das liegt einfach an der Geschwindigkeit der Entwicklung, die wir in dem Bereich gerade sehen. Was spannend ist und was aber die wichtige Erkenntnis daraus ist, und das haben auch beide Use-Cases geteilt, obwohl sie so unterschiedlich sind, Skalierbarkeit ist die zentrale Frage in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten. Und das Wichtige ist, dass eben beide Use Cases auch nochmal betont haben, dass sie so aufgesetzt und gebaut wurden, dass sie eben erweiterbar sind, zum Beispiel auf verschiedene Steuerarten oder auf noch zusätzliche Themengebiete, die ähnliche Workflows bespielen können. Und dass das Ganze so eine Art Plattform-Approach hat, also dass man wirklich flexibel und agil bleibt. Und ich glaube, agil ist da ein gutes Stichwort. Das ist auch das, was ich persönlich sehe. Ich denke auch, dass die gesamte Steuerfunktion da sehr agil bleiben muss in einer sehr hohen Entwicklungsgeschwindigkeit und aus meiner Sicht ist das aber eigentlich was, was Leute oder Menschen in der Steuerfunktion eigentlich sehr nahe liegt, weil wir bewegen uns und wir arbeiten alle in einem regulatorisch sehr dynamischen Umfeld und sind es eigentlich gewohnt, uns regulatorisch immer wieder an neue Gegebenheiten anzupassen. Und für mich ist es eigentlich ein schöner Moment, um mit dem Stigma auch der Steuerfachkultur aufzuräumen und zu zeigen, dass genau das ist, was einer Steuerfunktion liegt.
Vielen Dank. Dann kommen wir mal zur zweiten Session, dann neue Gegebenheiten. Die ganzen Fragen Digitalisierung stellen sich natürlich auch im Bereich der Verrechnungspreise. Und um einen weiteren Einblick in eine zweite Session zu bekommen, darf ich Julia Cortez ganz herzlich in unserer Runde begrüßen. Julia, du bist in der Konzernsteuerabteilung der Mercedes-Benz Group AG im Bereich der Verrechnungspreise tätig und dort hast du Schwerpunkte unter anderem eben auf digitale Geschäftsmodelle, immaterielle Vermögenswerte oder Group Standards. Und du hast in der Session digitale Geschäftsmodelle und Verrechnungspreise mitdiskutiert. Und dabei habt ihr angeschaut, was gibt es für Besonderheiten bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes im Umfeld der digitalisierten Geschäftsmodelle. Vielleicht magst du uns erstmal einen kleinen Überblick über eure Session geben. Da bin ich persönlich sehr gespannt drauf, denn ich konnte leider in dieser Session nicht dabei sein, aber du wirst uns ja jetzt die Highlights berichten.
Ja, sehr gerne. Also Ausgangspunkt unserer Session und der Diskussion war die Beobachtung, dass eben digitale Werttreiber wie beispielsweise Daten oder auch Algorithmen immer stärker in den aktuellen Fokus rücken. Und wir hatten dann die zentrale These aufgestellt, dass auch wenn diese digitalen Werttreiber jetzt mal im ersten Schritt sehr neu und auch sehr modern erscheinen, dass dann trotzdem noch die bekannten und altbewährten Verrechnungspreisgrundsätze weiterhin Anwendung finden. Das heißt, für uns entscheidend ist, die Funktions- und Risikoanalyse bleibt weiterhin anwendbar. Allerdings mit der Einschränkung, dass wir hier eben deutlich granularer und vor allem auch technischer denken müssen. Und um das Ganze dann in unserer Session noch etwas greifbarer zu machen, haben wir das anhand von 2 Praxisbeispielen diskutiert. Im ersten Fall haben wir mal die Einführung eines gruppenweiten Data Lakes diskutiert. Das kennt man ja aus der Praxis gerade aus allen, sehr in aller Munde. Und Fazit von diesem Beispiel war in unserer Session, dass die Wertschöpfung eben genau analysiert werden muss. Das heißt, dass neben der Programmierung, die ja immer sehr fancy ist und sehr im Zentrum steht, dass hier aber vor allem auch die vorgelagerten Prozesse entscheidend sein können und vielleicht sogar den größeren Wertbeitrag leisten können. Und im zweiten Fall, den wir diskutiert haben, haben wir unseren Blickfeld dann noch in Richtung agentische KI im Umfeld eines After-Sales-Supports geschwenkt und hier stand dann eher der Autonomiegrad von so einer KI im Mittelpunkt. Also die Frage, ob jetzt eine KI lediglich unterstützend tätig ist oder ob sie vielleicht komplett selbstständig Entscheidungen trifft. Und hier hatten wir dann so das Fazit getroffen, je höher der Grad ist, desto stärker verändert sich dann auch das Funktions- und Risikoprofil aus Verrechnungspreissicht. Und abgeleitet haben wir jetzt, sage ich mal, aus beiden Beispielen oder was aus beiden Beispielen hervorgegangen ist, 2 Punkte. Das eine ist, Die etablierten Verrechnungspreislogiken funktionieren auch weiterhin. Das heißt, je nach Ausgestaltung reicht es dann eben von einer Routinevergütung beim Lizenzmodell bis hin zum Profit-Split-Ansätzen, also so wie wir das heute auch schon kennen. Und der zweite Aspekt, der natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, das Ganze bringt auch in der Praxis weiterhin Konfliktpotenziale mit sich. Je nachdem, wie die Staaten das Ganze eben einordnen, haben wir auch hier im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle natürlich Herausforderungen nachher in der Praxis. Das bedeutet, dass hier auch das Thema Streitvermeidung, Streitbeilegung natürlich ein sehr wichtiges, sehr besonderes Thema ist, das nicht zu unterschätzen ist. Und so als zentrales Fazit aus unserer Session sind wir hervorgegangen, haben gesagt, digitale Geschäftsmodelle folgen jetzt keiner völlig neuen Logik, aber sie verlangen ein deutlich tieferes Verständnis jetzt von der Technologie, die bei den Geschäftsmodellen dahinter steht und vom konkreten Geschäftsmodell an sich. Und was bedeutet das jetzt für die Verrechnungspreispraxis? Da haben wir gesagt, das ist ganz klar, das ist enorm wichtig, dass man sehr eng am Business dran ist, dass man die Geschäftsmodelle kennt und dass man vor allem auch die Entwicklungen, die eben sehr rasant sein können in dem Bereich digitale Geschäftsmodelle, dass man das in der Praxis mitbekommt und dann eben auch steuerlich bewerten und begleiten kann.
Und ich glaube, was an euren beiden Beispielen auch klar geworden ist, ist, dass der Übergang zwischen jetzt einem klassischen IT-Auftragsentwickler oder auch einem IT-Eigenentwickler dann oft fließend ist. Gab es hierzu auf eurem Panel gemeinsame Erkenntnisse oder wurden da vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen diskutiert? Wie war denn dort der Stand?
Ja, also das war eigentlich das zentrale Thema, das wir in unserem Panel diskutiert haben und ist aus der Praxis ja auch nicht mehr wegzudenken. Und eine wichtige Erkenntnis war auch hier, dass bei den digitalen Geschäftsmodellen lassen sich die einzelnen Funktionen und Risiken grundsätzlich so analysieren, wie wir das auch von anderen Transaktionen, beispielsweise Vertriebstätigkeiten, kennen. Das heißt, die klassische Funktions- und Risikoanalyse bleibt also weiterhin das zentrale Werkzeug, um zu beurteilen, ob wir es dann mit einem Auftragsentwickler oder eher mit einem Eigenentwickler zu tun haben. Und besonders deutlich haben wir das an einem Beispiel dann in der Session diskutiert, wo wir klargemacht haben, dass umfangreiche Entwicklungsleistungen nicht automatisch auch bedeutet, dass dann dort in diesem Land auch die unternehmerische Rolle entsteht oder wahrgenommen wird. Das heißt, oft liegt der entscheidende Wertbeitrag eben in den vorgelagerten Funktionen, beispielsweise in der Definition von Zielen, in den Vorgaben für das Projekt, also die ganzen strategischen Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen werden. Oder wenn man auch nachher dann über die Verwertung von den Produkten, die entwickelt worden sind, danach spricht. Das heißt, in solchen Fällen ist die Entwicklung selbst dann vielleicht eher als Dienstleistung zu sehen, also eher reine Umsetzung von den Vorgaben, die dann zuvor gemacht worden sind. Und ein wichtiger Aspekt, den ich dann hier vielleicht auch nochmal anbringen möchte, weil das eben auch sehr häufig diskutiert worden ist und wir dazu auch viele Fragen bekommen haben, im internationalen Kontext kommt es natürlich hier bei den digitalen Geschäftsmodellen sehr häufig dann eben zu diesen Konfliktpotenzialen, die ich schon angesprochen habe. Und da haben wir eben herausgearbeitet, dass eben die Bewertung und die Einschätzung von den Funktionen und von den Risiken eben, je nachdem von welcher Seite oder auch von welchem Land man das jetzt eben betrachtet, extrem unterschiedlich ausfallen können. Und damit ist das Thema einfach auch für die Praxis sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend, wenn man über digitale Geschäftsmodelle spricht.
Wenn man jetzt nochmal sozusagen auf die Arbeitsmethoden der Entwicklung schaut, also die IT-Entwicklung ist ja heute zunehmend agil, das habt ihr ja auch rausgearbeitet, ne? Also man arbeitet ja sozusagen nicht mehr klassisch, es gibt irgendwie ein Lastenheft und ein Pflichtenheft und da wird eine Entwicklung abgewickelt, sondern es ist ja eine agile Entwicklung, die auch über Ländergrenzen sozusagen 24/7 stattfindet, also viel flexibler ist und was so Risikokontrollfunktionen sind, die ja immer sehr wichtig sind, das ist immer schwieriger, lässt sich das festhalten. Habt ihr auch diskutiert, welche Auswirkungen das aus eurer Sicht auf die Einordnung sozusagen der Geschäftsmodelle oder der Ausgestaltung der Rechnungspreismodelle hat?
Ja, also wie du es eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst hast, also diese Arbeitsmethoden unterscheiden sich eben enorm von dem, was man jetzt so aus den klassischen Projektmodellen kennt. Und das ist dann nachher auch die Herausforderung, die man denn in der Praxis dann auch eben sieht, dass man eben diese iterative Entwicklungen hat. Die Teams sind sehr selbstorganisiert. Es werden extrem schnelle Entscheidungen getroffen, direkt in der operativen Ebene, wenn man beispielsweise über die Programmierung trifft. Und da war uns dann sehr wichtig, dann im Panel auch herauszuarbeiten, dass diese technischen Entscheidungen, die dann vielleicht auch vor Ort getroffen werden durch die Entwicklerteams, nicht automatisch auch bedeutet, dass dann in diesem Land dann alle wesentlichen Entscheidungen getroffen werden und damit dann dort auch die Wertschöpfung zu verorten ist, sondern diese Umsetzungsentscheidungen sind eben typischer Bestandteil von der modernen Softwareentwicklung und eben nicht gleichzusetzen mit der unternehmerischen Steuerung oder in der Entscheidungsbefugnis über jetzt ein spezielles Geschäftsmodell. Ist an der Stelle eben ganz wichtig, da auch zu differenzieren. Und daher bestand im Panel dann schon auch Konsens darüber, dass die agilen Arbeitsweisen jetzt nicht die Grundlogik von den Verrechnungspreisen aufbrechen oder das hier komplett neu definieren, aber sie machen die Analyse eben deutlich anspruchsvoller und damit braucht man auch ein sehr klares Verständnis dafür, welche Entscheidungen sind dann nachher reine Umsetzung und an welcher Stelle spricht man wirklich von tatsächlichen geschäftsprägenden Entscheidungen, die dann getroffen werden, sodass man hier dann auch entsprechende Wertschöpfung eben allokieren kann, was das dann begründen würde.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen, denn du hattest im Vorfeld erzählt, dass ihr auf dem Panel auch bezüglich des Autonomiegrads von agentischer KI diskutiert habt. Vielleicht ändern sich diese Grade ja auch so in der nächsten Zukunft. Welche Thesen oder Schlussfolgerungen habt ihr denn dazu diskutiert?
Ich würde mal sagen, wir hatten weitgehend Einigkeit darüber, dass der Autonomiegrad agentischer KI ein zentraler Faktor für die verrechnungspreisliche Einordnung nachher ist. Und Ausgangspunkt war vor allem die Beobachtung, dass agentische KI eben sehr unterschiedlich von der Ausprägung sein kann. Das heißt, wir können hier von rein unterstützenden Automatisierungen bis hin zu vollautonomen Systemen sprechen. Und zentrale These von uns war dann, solange KI also vor allem unterstützend wirkt oder einfach nur Effizienzen in Prozessen sicherstellt, war dann unsere Schlussfolgerung, dass das Geschäftsmodell in der Regel hier nicht wesentlich verändert wird, sondern wir haben hier eher einen ersetzenden Charakter. Und in den Fällen lässt sich das dann regelmäßig der Wertschöpfungsbeitrag weiterhin ganz klassisch einordnen, beispielsweise routinemäßige Entwicklungs- oder Dienstleistungen, je nachdem, was für ein Geschäftsmodell man jetzt vorliegen hat. Und spannender wird das natürlich dann mit dem steigenden Autonomiegrad von der KI. Und wenn agentische KI selbstständig plant oder handelt oder auch aus den Ergebnissen dann selber lernt, stellt sich natürlich die Frage, wie diese Wertschöpfung dann entsteht und wem sie dann auch nachher zuzuordnen ist. Und da sind wir dann im Panel so verblieben, dass uns gesagt hat, das ist natürlich dann schon sehr, sehr spezifisch, sehr einzelfallabhängig. Das heißt, da muss man dann nochmal sehr genau hinschauen. Aber letzten Endes war auch hier die Schlussfolgerung, man kann auch weiterhin sagen, das Dempe-Konzept ist eben auch im Kontext agentischer KI anwendbar.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke in die Session. Und auch wenn sich unsere Zeit jetzt fast schon ein wenig dem Ende neigt, werfen wir vielleicht doch noch einen Blick auf das Abschlusspanel. Denn Eva und Susanne, das hattet ihr gemeinsam moderiert. Thema war Text as Business Enabler. Vielleicht mögt ihr dann zu dem Abschlusspanel noch eine kurze Zusammenfassung geben.
Ja, gerne. Also wie du es schon gesagt hast, das Panel stand unter dem Titel Text as Business Enabler. Und wir haben auf dem Panel drei Steuerleiterinnen begrüßen dürfen. Das war die Johanna Nikolas von Bertelsmann, die Katharina Herzog von Hugo Boss und die Joanna Meyer von Knorr Bremse. Und wir hatten echt eine sehr intensive Diskussion, wie eigentlich die Steuerfunktion als Business-Enabler agieren kann. Und die wesentlichste Erkenntnis, die sich dabei für mich herauskristallisiert hat, ist, dass es eine Kommunikation auf Augenhöhe braucht, mit dem Business, eine echte Partnerschaft mit dem Business und dass es darauf halt ankommt. Also es ist ein gegenseitiges Verständnis und eine echte Partnerschaft. Und das hat mich auch nochmal sehr beeindruckt.
Und ich finde, man kann das super zusammenfassend lesen in unserem Tagungsbericht, der von der WIN wieder erscheinen wird. Und zu unserem Panel hat das die Susanne Goldschmidt gemacht, die wird alle relevanten Aspekte nicht nur aus unserem, sondern auch aus den anderen Panels, das macht dann nicht nur Susanne, sondern das machen natürlich auch alle anderen Berichterstatterinnen, einfach nochmal niederschreiben und das können alle dann im Nachgang lesen in der ISTR. Vielleicht, Kerstin, dürfen Susanne und ich an der Stelle, wir haben es wahrscheinlich an der einen oder anderen schon mal getan, aber uns nochmal herzlich bedanken, nämlich bei unseren allen, die an der WIN mitgewirkt haben und die das eigentlich auch überhaupt möglich gemacht haben, dass es so eine tolle Veranstaltung ist, von der immer alle reden und an der alle teilnehmen wollen, an unser Orga-Team, an unsere Unterstützer und natürlich auch an dich, Kerstin, dass du uns jetzt hier nochmal die Plattform gibst, darüber nochmal ein bisschen zu reflektieren. und vielleicht die eine oder andere noch ein bisschen anzuwerben für die Win.
Ja, und wahrscheinlich können wir dann hier auch schon die Ankündigung machen, nächstes Jahr im März wieder eine Veranstaltung im Kalender eintragen. Datum wird dann noch rechtzeitig bekannt gegeben. Dann darf ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken für diese schöne Zusammenfassung. Wir konnten leider nicht auf alle Sessions eingehen, aber in einer halben Stunde kriegt man eben auch nicht den ganzen Tag dargestellt. Ich glaube, die Highlights heute waren so, KI ist als Coworker, auch wenn sie kein Zauberstab ist, und im Bereich der Verrechnungspreise bleibt das Dempe-Konzept erhalten, auch wenn man das in anderen Ausprägungen dann natürlich denken und auch anwenden muss. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Und bis zum nächsten Mal bei Frisch serviert.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.